Es ist so, wir haben dann einen Jungen, der ist richtig gut und der, also den finde ich ganz toll. Der traut sich aber nicht, der ist 19 und der traut sich nicht alleine, kannst du den nicht mal treffen und mit dem was machen. Und dann habe ich den getroffen und danach habe ich mich entschieden, mit HP Kerkeling zusammen ein Programm zu machen. Dann haben wir ein Programm gemacht, das war sehr erfolgreich, wurde verlängert und haben gesagt, wollt ihr nicht Fernsehen machen? Dann haben wir gesagt, nö, warum denn?
Der Langeoog-Podcast. Mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
Müssen wir jetzt auch diesen Anfang-Gag machen? Nee, ne? Jetzt brauchen wir das nicht. Jetzt sind wir quasi. Nee, zweite Mal nicht, ne? Nee. So, ja. Also herzlich willkommen zurück im Langeoog-Podcast mit Ingolf Lück. Wir sitzen noch im Strandkorb vom Inselcenter Voss und. Ja, fangen jetzt an mit dem zweiten Teil.
Genau, wir haben im ersten Teil gesprochen schon ganz viel über deine Lieblingsorte auf Langeoog und jetzt wollen wir über ein Thema reden, was, ja, wir wollten es eigentlich ausklammern und gar nicht, wir haben gar nicht drüber gesprochen, auch über Arminia Bielefeld komme ich nochmal zurück.
Aber er hatte ja, also
das ist ja selber angesprochen. Jetzt ist der Tim, das weiß ich, Hardcore Arminia Fan. Ich war bei diesem legendären Abstiegsspiel gegen Darmstadt, was sie eigentlich schon gewonnen hatten, war auch live im Stadion, bin mit Arminia Bielefeld auch groß geworden, bin aber, das kann man ruhig mal rausschneiden, Bayern-Fan. Aber lass uns kurz über Arminia reden.
Wieso bist du Bayern-Fan? Warst du von Kind an Bayern-Fan?
Nee, das war ganz anders. Mein Cousin war Schalke-Fan und ja, dann war ich auch Schalke. Gefällt, weil mein Cousin war damals sowas wie mein Vorbild. Und ja, dann war Schalke aber irgendwann abgestiegen. Und dann ja, habe ich als Sechsjähriger gesagt, nee, zweite Liga will ich nicht. Wir sind in der ersten Liga oben.
Ja.
Bayern.
Ja.
So,
ja.
So entstehen viele Bayern-Fans.
Das ja, ich habe ja auch mal, muss auch gestehen, dass ich mal als Junge eine Bayern-Fahne hatte, mhm, obwohl ich natürlich dem Verein Arminia verbunden war. Aber noch nicht so sehr, weil ich habe bei TuS Eintracht gespielt, einem anderen Verein. Mhm. Und da ist natürlich, sind die von Arminia erstmal immer kacke. Weil die kriegen ihre Fußballschuhe umsonst hingestellt. Die kriegen sie sogar geputzt. Die kriegen ihre Trikots gewaschen, nicht von der Mutter, sondern von einem extra Trikotwäscherin oder Wäscher. Und dann, wenn immer Spieler aus den kleinen Vereinen den Verein verlassen haben und für einen Mofa nach Arminia gegangen sind, fand man das erstmal nicht so toll. Aber trotzdem habe ich dann da später gestanden mit dem Opa und so auf der Tribüne. Und ich sage eben halt immer, in den Verein wirst du reingeboren und wirst wieder rausgestorben. Da kannst du nichts machen. Du bist jetzt die Ausnahme. Also insofern bin ich auch Hardcore-Fan, der auch sehr, sehr viel Freude erlebt hat, sehr viel Leid. Ich habe noch nie nach dem, was du gerade sagst, zitierten Spiel gegen Darmstadt, das Relegationsspiel, ich habe noch nie gesehen, dass 27.000 Leute schweigend.
So war's.
Ja, so war's.
Das ist witzig, das sage ich auch immer. Stabbauerstraße entlang, du hast nichts gehört. Das war also noch nicht mal, das ist irre. Ja, das ist seitdem nicht mehr passiert und vorher glaube ich auch nicht passiert.
Ja, ja.
Das, tatsächlich ist mir das auch genauso in Erinnerung geblieben.
Ja. Ja, und jetzt kann man sagen, wir haben jetzt Mitte März. Und Arminia hat es schwer mal wieder. Es wurde ja durchgereicht, wie man sagt unter Fußballkennern, von der ersten in die dritte Liga. Bis auf Fabian Klos, Fußballgott, ist kein Spieler da geblieben. Trainer ist neu, alles ist neu. Der Präsident ist geblieben. Grüße übrigens, den ich gut kenne und der letztens auch zu Gast war, als ich in Bielefeld Theater gespielt habe. Er ist halt zur Premiere gekommen mit seiner Frau. Jetzt ist es gerade wieder schwer, aber das sind wir gewohnt. Und ich sehe, also jetzt Mitte März, ich sehe gute Tendenzen. Und ich glaube, dass wir das jetzt schaffen, nicht unter die letzten vier zu kommen in dieser dritten Liga, weil es gibt ja keine Relegation, also kein Entscheidungsspiel, sondern die letzten vier gehen runter. Und dass wir dann in der nächsten Saison einfach die Ruhe haben, das aufzubauen und dann wieder oben mitzuspielen.
Gut.
Arminia Bielefeld.
Ja.
Du hast eben schon gesagt, du bist ja eigentlich hier eher also nicht um zu arbeiten, sondern so um die Vorarbeit quasi zu machen.
Nee, gar nicht um.
Wenn überhaupt. Oder?
Gar nicht um irgendwas, sondern ich, um mir einfach die Zeit zu nehmen. Ich kann, weil ich so viel zu tun habe, dann doch noch, kann ich viel weniger hier sein, als ich gerne würde. Ja. Wenn eine Lücke gibt, ich kann in 3,5 Stunden hier sein.
Ja.
Ja, das ist dann toll.
Ja, sind hier Sketche für die Wochenshow entstanden?
Das auch sicherlich. Ja. Das ist klar.
Also
ich mache ja immer was und wenn ich immer sehe, schreibe ich irgendwas aus. Ich bin immer dabei, bin immer zu Gange, wie man so bei uns ja sagt, in Ostwestfalen. Aber was jetzt konkret, könnte ich jetzt nicht sagen.
Ja, und oder trainiert für Let's Dance wahrscheinlich nicht hier, ne?
Dafür ist es zu klein. Also das habe ich nicht gemacht. Zumal ja diese Zeit, Let's Dance-Zeit, wo ich 2018 mitgemacht habe, die dauert ja 3 Monate intensiv, wenn du es schaffst, wie ich es glücklicherweise geschafft habe, ins Finale zu kommen. Weil wenn du in der ersten rausfliegst, brauchst du nicht mehr trainieren. Ansonsten bist du unausgesetzt in Köln, trainierst jeden Tag 8 bis 10 Stunden, tanzen, was toll ist. Gut, ich war natürlich, du kriegst ja, erlebst ja Muskeln oder Körperpartien, die du nicht kanntest. Ja. Und ich wurde so beim Orthopäden, also ich bin beim Orthopäden in Köln, ein toller Orthopäde, der macht den FC und die Kölner Haie und so. Und ich brauchte mich gar nicht mehr anmelden, ich wurde sofort immer durchgewunken, direkt. Ne? Ja. Und das habe ich oft frequentieren müssen. Aber ansonsten ist das natürlich eine tolle Zeit, wo du dann für andere Dinge keine Zeit hast. Aber du kannst essen, was du willst, du kannst Süßigkeiten, du kannst 10 Haribo-Tüten am Tag essen und 8 Bier trinken. Du nimmst trotzdem 10 Kilo ab.
Bist du so ein Haribo-Junkie oder was ist so?
Nein. Momentan bin ich ja auch noch in der Fastenzeit. Das heißt, das ist eigentlich auch nicht so einfach. Hier auf Langung war ein richtig leckeres Bier, aber es gibt auch tolle alkoholfreie Bier. Ich mache keine Werbung für Störtebäcker. Und ich mache immer in Köln ist das einfach, nach Karneval, da machen die meisten mit. Ich mache keinen Alkohol und mache keinen Zucker, also keinen Industriezucker. Entschuldigung. Was dazu führt, dass es mir gut geht, aber ich viel husten muss. Nee, und das macht mir, also Alkohol macht mir nichts aus. Ich habe viele Jahre überhaupt keinen Alkohol getrunken, jetzt doch wieder mäßig. Aber Alkohol macht mir nichts. Aber ich träume nachts, so die ersten 4 Wochen, die habe ich ja jetzt hinter mir, träume ich nachts so von Schoko-Eisbechern mit Kirschen drauf. Ja. Weil ich bin so ein Nacht an den Kühlschrank gehe und Kekse esse und so weiter. Und da, das muss raus, ja, das ist wie so eine Droge, die raus muss. Kalter Entzug und dann ist es gut. Und dann mache ich das oft so, weiß nicht, ob ich dieses Jahr mache, mal gucken, dass ich am Ostersamstag oder Sonntag setze ich mich zu Hause hin, nehme eine Schwarzwälder Kirschtorte und esse die mit einer großen Gabel so vorne weg, so ohne die aufzuschneiden. Ja. Und esse eine halbe Torte und dann bin ich wieder drauf.
Ja. Also alles umsonst. Das Bild, was gerade in meinem Kopf entsteht, ist sensationell. Also,
das könntest du uns vielleicht mal schicken. Wenn es so mal ist, schickst
du uns. Ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte. Ja. Ja. Aber dann, diese 7 Wochen sind gut und ich verliere auch ein bisschen was an Gewicht und so, was an den Stellen, wo man dann auch gerne Gewicht verliert als über 60-Jähriger, wo sich sowieso jede Süßigkeit hinsetzt an die Seiten, und das ist ganz gut eigentlich, tolle Zeit.
Entschuldigung, ich habe total vergessen eben, ob du was trinken möchtest.
Nein, alles gut.
Wasser, Kaffee,
ja, vielleicht, kein Bier. Ja, genau, Köln, genau.
Gleich zum Schluss ein Schnaps.
Ja, genau.
Du hast unheimlich viel gemacht, wenn man so deine Vita so überfliegt. War das eigentlich von vornherein, war das klar oder ist es in der 10er-WG entstanden, dass du was Künstlerisches machst? Wolltest du vorher mal, weiß ich nicht, Polizist? Also ich wollte ja immer Polizist werden und dann Leiter meiner Lego-Stickbar, beides nichts geworden. Wie war es bei dir? War das immer schon klar?
Ich wollte als ganz kleiner Junge wollte ich Marschierer werden, weil neben uns war eine englische Garnison und die machten natürlich immer so Feste und so, ne, damals. Und die hatten eine Trommel und marschierten immer so. Also quasi wie der Junge aus der Blechtrommel wollte ich gerne marschieren, obwohl ich den da noch nicht kannte. Also wollte ich gerne Marschierer werden und dann wollte ich Rudi Carrell werden. Und meine Eltern haben immer gesagt, du, das sieht alles so einfach aus, wie du denkst, aber das ist nicht einfach. Was der Rudi Carrell macht, das ist... Und dann wollte ich ernsthaft Sozialarbeiter werden. Also wir haben mit, ich kürze das jetzt mal ab, wir haben mit 16 haben wir, als wir 16 waren, haben wir den ersten selbstverwalteten Jugendtreff in Bielefeld aufgemacht. Das heißt, wir haben uns so eine alte Kneipe genommen, haben die umgebaut, haben dann unsere Eltern, weil wir erst 16 waren, waren dann im Vorstand und wir haben dann die Arbeit gemacht. Und da habe ich sehr viel Sozialarbeit gemacht, viele, viele Jahre. Daneben immer Musik und dann auf dem Gymnasium im Deutschkurs, Deutschleistungskurs, gab es ein Physikerprojekt, Dürrenmatt, Theater. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Und dann war ich, habe ich gedacht, wo musst du am wenigsten tun? Und dann bin ich Regieassistent geworden. Und dann kriegte der Lehrer kurz vor, ne, vor der Premiere kriegte eine Grippe, war nicht schlimm, aber länger außer Gefecht. Und dann habe ich das quasi übernommen, diese Regie. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Das war dann ein großer Erfolg. Und dann bin ich, weiß ich auch noch, so ein Initiationsritus, habe mal das Bielefelder Stadttheater besichtigt. Und dann durften wir auf die Bühne. Und dann habe ich auf der Bühne gestanden und habe gedacht, das ist ein guter Platz, ja. Da musst du dich da nicht so knubbeln, kannst du so. Und dann fand ich das ein super Platz. Hab dann allerdings gedacht, naja, ich will aber, hab dann Deutsch, Philosophie und Pädagogik studiert in Bielefeld. Und da wollte eigentlich gerne also Dramaturg beim Theater werden, also der Theaterstücke einrichtet, ja, historisch rausgräbt, einrichtet. Und dann hat das Stadttheater gesagt, der Intendant damals seinerzeit gesagt, ja, du kannst eigentlich bei uns sofort anfangen, aber ein Studium hilft. Dann habe ich studiert und während des Studiums immer mehr selber gespielt, verschiedene Projekte gemacht, Straßentheater ganz viel, Musik auf der Straße. Dann haben wir ein eigenes Theater gehabt im damaligen Umweltzentrum mit 99 Sitzplätzen, weil ab 100 brauchst du einen Feuerwehrmann. Und dann habe ich Rocktheater gemacht, bin dann mit diesem Rocktheater, das totale Theater, aufgetreten in Köln in einem Nachwuchstheater, Sprungbretttheater. Da haben wir dann gespielt von Donnerstags bis Sonntags, haben Geld gekriegt. Dann haben die zu mir gesagt, Ingolf, willst du nicht Moderation machen? Dann habe ich gesagt, nein, das interessiert mich eigentlich nicht. Und dann sagte die Theaterleiterin Ingrid Jehn, sagte, jo, das ist so, wir haben dann einen Jungen, der ist richtig gut und der, also den finde ich ganz toll. Der traut sich aber nicht, der ist 19 und der traut sich nicht alleine, kannst du den nicht mal treffen und mit dem was machen. Und dann habe ich den getroffen. Und danach habe ich mich entschieden, mit H.P. Kerkeling zusammen ein Programm zu machen. Dann haben wir ein Programm gemacht, das war sehr erfolgreich, wurde verlängert und haben gesagt, wollt ihr nicht Fernsehen machen? Dann haben wir gesagt, nö, warum denn? Ja, wir haben da gerade zwei Sendungen. Da suchen wir Moderatoren, eine läuft sechsmal im Jahr im ersten, die andere läuft jede Woche in allen dritten, wird in München aufgezeichnet. Und Hans-Peter, der damals immer schon sehr gut zwischen Work-Life-Balance und also bei dem das gut klappte, ja, bis heute finde ich bewundernswert, der sagte, ja, sechsmal im Jahr ist gut. Und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt gerade 3.800 Mark Schulden, ja, weil ich Theater investiert hatte. Ich könnte mir vorstellen, jede Woche was zu machen. Und dann bin ich nach München und habe eine Sendung gemacht, die hieß Formel 1. Die erste Video-Hit-Parade. So ging's los.
Wann hast du denn für dich gemerkt, ich kann das? Also gab es da so eine Initialzündung? Also ich finde mich ja unheimlich witzig, aber der Einzige, der darüber lacht, bin meistens ich selber. Wann hast du gemerkt, hey, da ist ja irgendwie, ich kann's, ich bin gut?
Gar nicht. Gar nicht. Witzigerweise, meine Tochter Lilly ist 24, hat Schauspielschule gemacht, hat eine Prüfung gemacht, ist sofort angenommen worden. Schule beendet. Mittlerweile ist sie in München noch nach wie vor, dreht jetzt auch. Wenn ich die sehe, dann denke ich, die kann das. Ja, denke ich, boah, die kann das ja. Wahnsinn, ja. Da kann ich auch keine Ratschläge geben oder so. Ich habe das nie so realisiert, sowas. Irgendwie nicht. Ich habe damals auch, hatte ich so eine Philosophie, so für die Unterhaltung, wenn die Leute gefragt haben, ja, so eine Philosophie, als wir anfingen, da habe ich gesagt, um neue Formen der Unterhaltung durchzusetzen, musst du die Leute erstmal komplett überfordern. Da kannst du überhaupt nichts machen. Also ich wollte eigentlich was Neues machen, war dann so orientiert natürlich so an den holländischen Komikern, Django Edwards und so, die alle aus Holland kamen. Aber habe dann trotzdem, als wir das Rocktheater gemacht haben, da gab es die erste allgemeine Verunsicherung aus Wien. Und Wien weiß ich gar nicht, aus Österreich, aber Wien, weiß ich gar nicht, ob sie aus Wien sind. Und ich weiß noch, wir sind mit denen dann immer aufgetreten, so auf so Festivals. Da gab es dann immer Amateur-Theater-Festivals und da spielte dann später die Profis. Und dann kamen die an, hatten einen 7,5 Tonner mit Hebebühne und hatten so Flight Cases, ja, also so wie bei der Lufthansa, die man, wo man sagt, hatten die ihre Kostüme drin und hatten jemanden, den das aufbaut und sagen, boah, Wahnsinn. Und wir hatten halt einen alten Bulli und haben die Sachen selber geschleppt. Und aber das war trotzdem irgendwie auch was Neues, was wir gemacht haben, ja.
Formel 1 haben wir schon mal gesprochen, Wochenshow eben auch kurz, dann kam ja Let's Dance. War das so, also Comeback ist so viel, du hast ja immer was, irgendwas gemacht, aber war das so nochmal so ein kleiner Schritt mehr wieder zurück in die breite Öffentlichkeit, kann man das sagen?
Ja, ich hatte die Sendung vorher nie gesehen. Wahrscheinlich hätte ich mich sonst gar nicht getraut. Oh, ich hatte natürlich ein bisschen vorher schon getanzt. Ich habe mal als Anfang 20 Stepptanzunterricht gehabt und den dann auch selber gegeben. Ich habe so Jazz-Tanz gemacht und so. Ich habe damit gerechnet, dass ich vielleicht so 4 Sendungen schaffe. Fand das eine gute Herausforderung, eine tolle. Und das hat sich dann eben halt so entwickelt, dass ich ins Finale gekommen bin und das dann letztlich auch gewonnen habe. Danach habe ich dann wieder natürlich nicht getanzt, weil im Grunde kannst du da nicht tanzen, du lernst nicht tanzen, sondern du lernst komplizierte Choreografien zu verkaufen. Und meine Frau hätte sich schon ganz schön komisch gucken, wenn ich dann plötzlich diese Hebefiguren mit ihr mache. Dafür ist unsere Decke auch viel zu nehmen. Im Keller.
Ja. Mal gerne versuchen. Moin.
Moin. Oh. Hallo, ja, du bist jetzt im Live-Podcast.
Ja.
Nein, ich bin doch, bist du jetzt.
Mach mal. Ja. Kein
Problem. Und ich habe jetzt ja auch nach diesen 5 Jahren, habe ich dann im letzten Jahr in der Weihnachtssendung mitgetanzt und ich habe die große Tournee gemacht. Das heißt, Let's Dance Tournee ging über 25 Städte, zwischen 8.000 und 15.000 Leute jeden Abend. Das war wunderbar. Dann wieder, aber ich musste mich erst wieder dran gewöhnen vorm Spiegel. Also normalerweise rudere ich ganz viel, also jetzt auf dem Ergometer und mache ganz viel Sport und so zu Hause. Musste mich erstmal wieder gewöhnen, vom Spiegel so meine Tanzfigur so zu sehen und die so anzuerkennen, ne? Dass man ganz andere Bewegungen macht. Aber das war großartig und ich möchte das echt nicht missen. Das war sowohl die Let's Dance Staffel als auch jetzt diese Tour war unglaublich. Da waren die ersten 3 Gewinnerpaare aus der letzten Staffel dabei. Plus noch Abdel Karim, übrigens ein Komiker, auch aus Bielefeld. Und dann eben halt ich als ältester Let's Dance Gewinner weltweit.
Weltweit sogar?
Weltweit, ach, ja. Das war toll. Okay. Das war toll. Ja, dieses Format gibt es auf der ganzen Welt und unter unterschiedlichen Namen. Und ich bin der Älteste, der das jemals gewonnen hat, ja.
Das hättest du wahrscheinlich vorher gar nicht gedacht, ne? Also du hast ja gesagt, 3-4 Sendungen kommst du so.
Ja, nein, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Also es liegt daran, dass ich mich erstens, wie gesagt, einen guten Orthopäden hatte.
Danach auch wieder brauchte.
Ja. Und ich bin so ein Alleinemacher. Also meine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova, die ist natürlich toll. Aber ich habe das immer so gemacht, bin morgens immer von 8 bis 10 allein, dann ist Ekaterina gekommen, dann war die 4-5 Stunden da und dann habe ich nochmal 2 Stunden alleine gemacht, ne, weil ich auch gern nicht, also ungern Menschen die Zeit stehle und so und für mich irgendwie brauche, ich muss jetzt dahin zurückgehen und da muss ich nochmal gucken und da. Also ich habe mich da ganz gut entwickelt und der andere Grund war natürlich, dass Ekaterina Lovonova eine Choreografin ist, die sehr genau weiß, was sie macht, die sehr genau weiß, wie sie ihren Partner nach vorne bringt, die sich dann selber zurückhält, damit du nicht das Gefühl hast, boah, die tanzt ja so toll und der kann ja nix, sondern die assimiliert sich dann da so dass das wie eine Einheit aussieht. Und dass wir haben, oftmals haben ja Promis so Familie im Publikum und sowas. Das haben wir nicht gemacht, weil das meine Familie auch nicht wollte. Und die waren dann zwar mal da, aber wurden nicht gezeigt und Freunde auch nicht. Und da hat uns das Publikum, glaube ich, das Publikum zu Hause, die ja auch mitstimmen, adoptiert quasi. Ne? Und auch am Schluss, im Finale, kommen ja immer so, kriegen ja die Promis immer so von ganz vielen anderen Promis so Wünsche und so. Bei mir war nur Harald Schmidt, ja, mein Nachbar, als einziger. Und das hat, glaube ich, dafür geholfen. Auf jeden Fall hat es geholfen. Ja. Schön, dass ich mal Deutsch studiert habe. Dass wir das hinterher gewonnen haben.
Jetzt bist du ja dadurch wieder nochmal berühmter geworden. Du hast vorher schon berühmt und Promi jetzt nochmal berühmt. Da musstest du das wieder ein bisschen lernen? Hast du nachher gedacht, hätte ich es mal nicht gemacht, jetzt sprechen mich noch mehr Leute auf der Straße an?
Nein, 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 das war toll, weil ich in meinen Programmen, ich hab ja Theaterprogramme, ich habe ja Kabarettprogramme, kamen plötzlich ganz viele Frauen mit ihren Müttern und Töchtern. Und das war toll. Das habe ich absolut gemerkt. Und das war wirklich schön.
Was sind so deine nächsten Pläne, über die du sprechen darfst? Oftmals wird ein großes Geheimnis draus gemacht.
Ja, nee. Also ich habe im letzten Jahr sehr, sehr viel gemacht. Ich habe nach diesem, was ich erzählt, den ganzen Let's Dance, dann habe ich noch auf dem Einrad eine Nummer gemacht bei Stars in der Manege, noch kurz vor Weihnachten mit einer schwedischen Artistentruppe. Ich habe während des Lockdowns, ich bin ja eigentlich Cello basiert und Gitarre, was ich seit vielen Jahren spiele, beides, habe den Lockdown genutzt, um noch ein Blasinstrument zu lernen. Das heißt, ich habe geträumt nachts von der Trompete. Aber ein Freund von mir aus Köln, der professioneller auch Ostwestfale und Saxophonist ist, der hat gesagt, guck, mach doch Saxophon. Dann habe ich ein sogenanntes Altsaxophon mir geliehen, dann habe ich es gelernt, dann bin ich nach Berlin, habe mir dann eins gekauft in einem Laden, der hat so im Osten so 70, 80 gebrauchte Saxophone und habe gesagt, okay, das Altsaxophon ist sehr schlank und klein, habe gesagt, es gibt aber auch ein Baritonsaxophon, das wiegt 7 Kilo. Und das will ich mal mitnehmen nach Hause. Also ich habe noch meine alte Studentenwohnung in Berlin, wo meine Kinder jetzt auch viel drin wohnen, weil ich durfte es da wegen Corona nicht ausprobieren im Laden. Und dann habe ich es mitgenommen und habe da reingepustet. Das ist ein tiefes A. Dann habe ich angerufen und gesagt, ich nehme das auch noch. Ich bringe das gar nicht mehr. Und jetzt spiele ich in erster Linie dieses dicke Bariton-Saxophon, was wenig Leute spielen und wo ich überall eigentlich mitspielen kann. Hab das erzählt in einer Talkshow beim Bayerischen Rundfunk. 2 Wochen später kriegte ich ein Angebot, ein Theaterstück, alternde Schlagersängerin trifft einen Taxifahrer, dessen Leidenschaft es ist, Jazz-Saxophon zu spielen, aber der Taxifahrer muss, um Geld zu verdienen. Die treffen sich und so weiter und so weiter. Die Musik macht exklusiv für dieses Stück Harold Faltermeier, also zweifache Grammy-Gewinner. Und wir wollen spielen in München, Hamburg, Berlin und das in den nächsten 2 Jahren. Also, sowas kriegt man ja öfter mal, das legt man dann weg. Ja. Dann riefen die aber wieder an und sagten, der und der macht Regie und so. Und dann habe ich gedacht, das ist kein Gag. So, dann sind wir relativ schnell zusammengekommen. Brauchen Sie eine Quittung, heißt das Stück. Wir haben es im letzten Jahr ganz viel gespielt. In Berlin, in Düsseldorf 6 Wochen, in München 5 Wochen. Jetzt waren wir damit gerade in Bielefeld. Wir gehen nach Essen, wir gehen dann noch weiter nach Dresden, wir gehen und so weiter und so weiter. Wieder nach Hamburg. Das spiele ich. Einigermaßen. Dann spiele ich noch mein Stück, habe ich gerade vor 2 Tagen wieder gespielt in Bonn, Seite 1, da spiele ich einen Boulevardjournalisten, ja, also ein Arschloch, weil meine Frau sagt, ich kann das am besten spielen. Dann habe ich noch mein Kabarettprogramm sehr erfreut und das mache ich und tue ich, wobei ich eigentlich immer mehr jetzt auch doch lieber aufs Wasser will und kiten. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals es zu einem großen Kiter bringen werde. Wahrscheinlich nicht. Aber du brauchst ja immer sowas. Du hast ja immer so Träume, die du dann aber dir doch nicht so recht erfüllen kannst. Und das ist, glaube ich, auch ganz schön. Das gehört einfach dazu. Weil wenn die Träume sonst erfüllt sind, hört der Sinn des Lebens ja auf.
Du hast gerade erzählt, dass dein Einziger, der dir gratuliert hat zuletzt, wäre dein Nachbar Harald Schmidt gewesen. Kann ich es mir so vorstellen, dass wenn ihr Bock habt zu mucken, dann gehst du mit dem Saxophon rüber und Harald sitzt am Klavier und ihr spielt ein, oder ist es nicht?
Also er spielt gelegentlich Klavier, ja. Und ich spiele eben auch. Gehst du weg!
Oh, das tut weh.
spielen. Und ich spiele ihm auch manchmal was auf dem Saxophon vor. Ja. Aber das gemeinsam haben wir noch nichts gemacht. Ja. Aber wir hören uns gegenseitig zu. Das stimmt schon. Doch, natürlich. Auf dem Traumschiff. Ja. Wir waren gemeinsam auf dem Traumschiff. Mhm. Harald ist da ja immer als Stammcast und spielt da den Hypochonder. Mhm. Dann konnte Harald mal nicht. Und ich kriegte vom Traumschiff ein Buch. Und da habe ich gesagt, das ist doch, willst du spielen? Und dann habe ich gesagt, das ist doch die Figur Schifferle. Ja, aber Schifferle kann nicht. Dann habe ich das gespielt. Das war gut beim Traumschiff, hat denen gefallen. Und dann haben die nochmal ein Buch geschrieben, wo wir beide zusammen waren auf dem Traumschiff. Jetzt das Aktuelle, was im Weihnachten gelaufen ist. Und da haben wir dann um die Gunst der Ärztin gebuhlt und haben zusammen Musik gemacht. In der Tat. Ja. Da haben wir es gemacht.
Ja. Welche, wenn du Saxophon spielst oder übst, welche Nachbarn beschweren sich eher? Die auf Langeoog, Köln oder Berlin?
Ich habe, in Berlin würden sie sich beschweren. Ich habe das Glück, wir haben das Glück, in einem Haus zu wohnen, in dem sogar ein Bunker ist.
Oh.
Ja,
der Saxophon-Bunker.
Den habe ich vor 2 Jahren da reingebaut. Nein. Der war da drin. Also warum, weiß der Geier, ihr habt die Geschichte des Hauses jetzt nicht so präsent, sogar mit einem Durchkriechmöglichkeit zur Nachbarin.
Zu Harald Schmidt.
Ja, sozusagen, der ist auf der anderen Seite. Aber ich bin im Keller und meine Familie findet das toll.
Dass sie die nicht hört für die
Dinge. Ja, beides. Ja, genau. Also ich kann auch dann die Waschmaschine wieder neu beladen und den Trockner, weil das ist direkt nebenan.
Ja.
Und so spiele ich da gerne. Ne? Also das ist schon klasse. Das brauchst du schon. Das ist schon, hilft schon. Ne? Also sonst musst du halt rausgehen in die Natur. Weil für Nachbarn ist das schon, aber ich glaube, egal ob Saxophon oder Blockflöte, ist immer schlimm für Nachbarn.
Jetzt hast du ja auch mit der Wochenshow so, sag mal, Sätze geformt, die in meinem Gedächtnis auch zurück, danke Anke, solche Sachen. Bist du dir das bewusst, dass du was geschafft hast, was zumindest, ich sage jetzt mal, unsere Generation, ja, ein bisschen älter, mit dir einfach verbinden und wie toll das ist?
Ja, wir haben das einfach dann penetriert. Auch gegen die Redaktion, die gesagt haben, wollt ihr das schon wieder sagen? Ach Leute, bitte, bitte. Und dann haben wir gesagt, nein, wir sagen das mal wieder noch ein bisschen. Und so hat sich halt so ein gewisser, eben halt in dieser Generation, so ein gewisser Kultstatus durch diese Sprüche und Sätze entwickelt, was sehr schön ist. Das freut mich nach wie vor. Ich treffe aber nach wie vor immer noch, auch in unserer Generation, Ankes, die sich darüber beschweren, dass sie jahrelang das aushalten müssen. Und heute in der Familie immer noch.
Ja, genau. Gibt es da noch Kontakte? Ja, wahrscheinlich. Ne? Seid ihr noch gut
verbunden? Ja, wir haben unterschiedliche Kontakte. Mhm. Zu manchen hat man weniger Kontakt. Zu anderen aus der Zeit sehr viel Kontakt. Also zum Beispiel Bastian, wenn wir uns irgendwo sehen, wir sehen uns ja leider nicht privat so viel, weil der eine ist da, der andere ist da. Aber wenn wir uns sehen im Fernsehen oder in irgendeiner Talkshow, dann schicken wir uns immer SMS hinterher und immer auch lustige Sachen, auch Sachen, die kein anderer versteht, weil sie eben halt aus diesem Kosmos kommen. Ja. Da gibt man sich dann eben halt so Namen, die man irgendwann mal für Figuren erfunden hat und so, und dann ist die Erinnerung gleich wieder da.
Ja. Am Revival habt ihr nicht geplant, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das schwierig ist in der heutigen Zeit. Gut, es gibt die Heute-Show im ZDF. Die hat natürlich, ist sehr, sehr erfolgreich. Das ZDF hat aber auch, das können sich öffentlich-rechtliche Sender Gott sei Dank leisten, sehr darauf gesetzt und hat gesagt, wir geben dieser Sendung so und so viele Jahre, wir machen das trotzdem weiter, auch wenn die Quoten am Anfang so waren, dass ein Privatsender das längst eingestellt hätte. Und das zeigt der Erfolg, dass sich das lohnt. Aber ich glaube, so eine andere tägliche, wöchentliche aktuelle Sendung zu etablieren, ist schwierig. Zumal auf einem Privatsender schwierig, weil sich ja die Interessen viel zu diversifiziert sind. Ja. Wenn du heute einen Gag über Lauterbach machst im ZDF, kannst du davon ausgehen, du hast ein Publikum, das politisch interessiert ist, zumindest weiß, dass wir eine Regierung haben und dass wir eine Demokratie sind. Manche im privaten Bereich wissen ja gar nicht, wer das ist. Ja, haben sie auch nichts verpasst.
Ich meine, einfach so. Ja,
schönes Schlusswort fast.
So, eigentlich, ja. Dann können wir jetzt einfach anfangen einzukiffen, oder?
Ja. Oder nee,
ist ja noch nicht April. Ist noch nicht April.
Wenn das im April erst ausstrahlt. Ja.
Ich muss die ganze Zeit schon Schwarzwälder Kirschtorte.
Ja, ja, ich glaube, das ist eine bessere Droge für mich.
Vielleicht als Abschluss, wenn du auf gar nichts mehr Lust hast und sagst, du gehst in Rente. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Das wird eigentlich so nicht
gehen. Ich bin in Rente.
Ja.
Ja. Du wolltest so ein schönes Schlusswort machen, aber ich bin ja schon in Rente. Ich wollte
eigentlich nur noch mal auf Langeoog zurück. Ach so. Ob du dir dann vorstellen könntest, hier dauerhaft zu sein.
Ach ja, das ist eine tolle Überlegung. Aber ich weiß, mein Vater, der ist jetzt 97, der friert so schnell. Mhm. Ja, und ich habe da so ein bisschen geerbt, glaube ich. Ich weiß es nicht, ne?
Wir haben hier die Heizung.
Das war ein kleiner Hinweis. Ich habe es mir eben ausgemacht. Nee, aber ich bin so in Teilrente. Also ich bin der Geschäftsführer einer GmbH und als derjenige bin ich seit Mai in Rente, kriege also aus meiner Firma, die ich dann auch hart eingezahlt habe. Aber ja, also mehr hier sein auf jeden Fall, das fände ich schon toll. Ja, ja.
Schönes Schlusswort.
Voll. Ingolf Lück, vielen Dank, dass Holger dich anquatschen durfte auf der Fähre und dass das spontan geklappt hat. Wir hatten tatsächlich, dürfen wir jetzt glaube ich eingestehen, dass wir zu Beginn unseres Podcasts immer schon mit dir geliebäugelt hatten. Also das wäre ja cool, wenn das mal klappen würde.
Ja.
Hat geklappt. Vielen, vielen Dank dafür und danke alles Gute dir. Weiterhin.
Ich freue mich, danke euch.
Der Langeoog Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.